immer noch so stark ist, dass hier immer noch Goma eingeladen wird und immer noch hier sich vorstellen darf. Das ist wirklich ein Riesengeschenk. Genau, ich hatte das große Privileg, hier aufzuwachsen. Das hier ist so meine Heimatgemeinde, wenn man so möchte. So, genau, wo ich groß werden durfte und wo ich ganz viele hier einfach immer beobachtet habe, wie sie beten, wie sie Gott dienen, wie sie Lobpreis machen. Und also ich kann das wirklich ehrlich sagen und ich sage das so gerne. Ihr habt meinen Glauben geprägt. Ihr habt meinen Glauben unglaublich geprägt, eure Treue zu sehen, eure Liebe und Leidenschaft für Jesus zu sehen. Unglaublich, wirklich so ein Geschenk. Also ich werde das, glaube ich, für immer sagen, immer wenn ich hier bin, werde ich mich bei euch bedanken und sagen, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich fand das so schön, vor hier ein Kind vorne zu haben und zu denken, so keiner schaut oder denkt darüber nach, so, ha ja, ein Kind. Aber für sie wird gerade ihr Glaubensleben geprägt. Sie lernt, oh, ich darf auf die Bühne und ich darf Gott anbeten. Sie lernt, oh, mir wird das Mikro hingestreckt und ich darf mit der Gemeinde und für die Gemeinde Gott preisen. Oh meine Güte, das ist der Hammer. So schön und so stark, wirklich. Und genau, ich möchte euch auch noch ganz kurz informieren, bei meinem Mann und mir geht es auch ziemlich bunt weiter. Wir sind ja, beziehungsweise ich bin ganz lang schon nicht mehr in Goma dabei, aktiv selber. Und ja, ich muss ehrlich sagen, als ich das damals gestartet habe, war es für mich ganz klar, es gibt die Täter und es gibt die Opfer. Klare Sache. Gerade die Kunden, immer Täter. Gerade die Menschen, die Zwangsprostitution irgendwie fördern, alles Täter, alles Täter, alles Täter. Und dann gibt es natürlich die armen, armen Frauen, alles Opfer. Und dieses Denken hat sich mit der Zeit verändert. Je mehr Kunden ich begegnet bin, mit je mehr Zuhältern ich gesprochen habe, desto mehr habe ich verstanden, das sind alles Opfer. Es gibt nur Opfer in diesem Geschäft. Es ist unglaublich zu sehen, also mit Kunden, mit Männern, mit denen wir geredet haben, die wirklich geweint haben, die so zusammengebrochen sind und geweint haben und gesagt haben, ich hasse mich dafür. Ich hasse mich so sehr dafür, dass ich das meiner Frau antue, dass ich das meinen Kindern antue. Ich hasse mich dafür. Ich denke regelmäßig über Selbstmord nach, weil ich hiervon nicht wegkomme, weil ich genau weiß, egal wie widerlich und verabscheuungswürdig ich mich jetzt fühle, ich weiß, in 2 Wochen bin ich wieder hier. Und diesen Schmerz zu erleben, das hat mir erstmal gezeigt, so wow, es gibt tatsächlich nur Opfer. Und so eine Lieblingspredigt von meinem Mann und mir, die geht um Ehe von Jake Hamilton. Und er hat einen Satz gesagt, der mich echt fasziniert hat. Er hat gesagt, wenn wir als Christen es schaffen würden, glückliche Ehen zu führen, Ehen nach Gottes Willen, dann würden wir alle Probleme unserer Gesellschaft mit einem Schlag lösen. Es gäbe keine Prostitution, keine Abtreibung, all die Sachen, für die wir so gern aufstehen und debattieren und rufen und reden und sagen, falsch, 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 das stimmt nicht, das ist nicht in Ordnung. All diese Sachen wären gelöst durch glückliche Ehen. Dadurch, dass innerhalb von 2, 3 Generationen, wenn wir Christen es schaffen würden, einen Maßstab von Ehe zu setzen, wo nicht voller Schmerz ist, wo Ehe nicht bedeutet, Zähne zusammenbeißen, wo Ehe nicht bedeutet, und den Satz habe ich in der Gemeinde 100-fach gehört, vor der Ehe beide Augen auf, nach der Ehe beide Augen zu. Wenn das nicht unser Standard wäre, sondern Ehe etwas ist, was beschützenswert ist und was wunderschön ist, dann gäbe es diese Probleme erstens natürlich nicht in der Gemeinde, aber es wäre ansteckend. Und innerhalb von 2, 3 Generationen würden wir all das, was wir jetzt sehen und was uns jetzt in unserer Kultur so traurig macht, das würde es nicht mehr geben. Und das ist gerade so der Punkt, wo Gott mein Mann und mich reinruft in die Ehearbeit. Er hat uns da eine unglaubliche Möglichkeit geschenkt, wo ich einfach ein Zeugnis geben möchte, wo ich sagen möchte, Gott ist einfach aus meiner Perspektive verrückt. Es ist unglaublich, was er macht. Wir durften ein christliches Psychologen-Ehepaar kennenlernen, als wir gedatet haben, beziehungsweise kurz davor. und die haben eine Arbeit gestartet, um Ehen zu stärken in Amerika. Und wir dachten immer, ja, voll schön und eines Tages können wir das weitergeben und so. Und ja, als ich, glaube ich, letztes Mal da war, stand das noch nicht fest. Aber in der Zwischenzeit haben dieses Ehepaar sich an uns gewandt und haben gesagt, hey, wir möchten euch gerne coachen darin, wir möchten euch das gerne beibringen, dass ihr das nach Deutschland bringt, dass ihr diese Arbeit ins Deutsche übersetzen könnt und dass ihr das in Deutschland aufbaut. Und das ist das größte Geschenk für uns. Dieser Kurs hätte 12.000 Euro gekostet für uns beide und sie haben es uns einfach geschenkt. Sie haben einfach gesagt, wenn ihr das nach Deutschland bringt, ist das mehr als genug. Und genau jetzt durften wir fast ein halbes Jahr darin wachsen, darin üben, darin lernen, Ehen einfach zu stärken. Das ist wirklich einfach unsere Vision, unser Traum. Wir freuen uns sehr darüber. Genau, und wenn ihr dazu auch Fragen habt, dürft ihr gerne nachher auch noch auf uns zukommen. Genau, ja, weil ich glaube wirklich, dass Gott so viel mehr vorhat für Ehen, für Familien, als wir bis jetzt sehen können. Und genau, ich möchte mit der Predigt direkt beginnen. Direkt ist gut, nach 10 Minuten, danke. Aber ja, es ist echt ein Geschenk, Gott dienen zu dürfen. So ein großes Geschenk. Und ja, ich glaube, man kann echt sagen, man bereut es einfach nicht. Man bereut es wirklich nicht. Und die Bibelstelle, die ich heute mit euch reden möchte, die geht viel in diesen Bereich rein. Dinge starten für Gott. Dinge, Dienste beginnen. Und nicht nur beginnen, sondern durchziehen. Und ich möchte mit euch einfach in die Bibel gehen. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen. Aber musst du auch nicht. 2. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Wunderschöner Vers, aber zu diesem Fürsprecher, zu dem gibt es auch einen Gegenspieler. Und zwar lesen wir davon in Offenbarung 2, Vers 10. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagt, Tag und Nacht. Und das sind zwei Stimmen in der unsichtbaren Welt. Und du kannst dir vorstellen, das macht eine Spannung. Der eine ist unser Fürsprecher, er ist für uns, so wie ein Anwalt, das ist das griechische Wort. Und weißt du, ein Anwalt wird dafür bezahlt, auf deiner Seite zu sein, ganz egal, was passiert. Er wird nicht mitten im Gerichtsprozess sagen, oh, das Argument hatte ich noch nicht gehört. Ich glaube, ich bin auch für den da. Ich glaube, ich bin auch für deinen Gegner. Er wird nicht spontan seine Seiten wechseln. Er ist parteiisch und zwar für dich. Und der Widersacher oder hier auch ganz gut übersetzt mit dem Wort Verkläger. Dieser Verkläger, der wird niemals anfangen, für dich zu sprechen. Er ist grundsätzlich gegen dich. Und diese zwei Stimmen der geistlichen Welt, die haben einen Einfluss auf unsere Realität. Es ist so interessant, ich finde es immer wieder spannend, wenn in der Psychologie Themen behandelt werden, die eigentlich so biblisch sind, die eigentlich so tief verwurzelt sind in Gottes Wort. Natürlich, man muss das immer noch hinterfragen und reflektieren. Ich weiß, eine säkuläre Lehre wie die Psychologie, die schaut nicht, wie steht es in der Bibel? Das weiß ich. Aber trotzdem gibt es da so starke Überlappungen. Und in der Psychologie wird da von dem inneren Kritiker geredet und davon, sich selber ein Freund zu sein. Und weißt du, diese Stimmen, diese zwei Personen sozusagen, die haben, kannst du dir das vorstellen, wie ein Konsulat. Die haben ein Konsulat in deinem Kopf. Dein Fürsprecher, der hat ein Mitspracherecht in deinem Kopf. Genauso aber auch der, der dich verklagt. Und das ist oft diese Stimme vom inneren Kritiker. Und Weißt du, der innere Kritiker, der fordert immer so viel, der ist einfach nicht zufriedenzustellen. Das ist der innere Kritiker. Wir können dem nicht gerecht werden. Das ist die Stimme, die dich ständig kritisiert, manchmal sogar verhöhnt. Und er tritt ein für die Ideale und Werte, die du tief verinnerlicht hast. Sagst du vielleicht, hey, ich dachte, der sagt mir, was ich schlecht mache. Was hat das mit meinen Idealen und Werten zu tun? Nun, der innere Kritiker ist der, der dir die Sachen immer und immer wieder sagt, die nicht gut laufen. Aber nicht basiert auf irgendeiner grundsätzlich wahren Wahrheit. Sowas wie, oh ja, Lügen, nicht so gut. Sondern basierend auf dem, was du als Kind gelernt hast oder was du von der Kultur gelernt hast. Ein Beispiel ist, wenn ich in einer Kultur aufgewachsen bin, wo man eben Röcke trägt, die den Knöchel bedecken, und dann umziehe und merke, das ist gar keine allgemeingültige Wahrheit. Ich kann jetzt sogar Sachen tragen, wo den Knöchel zeigen. Ich kann zwar jetzt einen kürzeren Rock tragen, aber mein Gewissen wird immer noch mich verklagen. Wird mir immer noch sagen, oh, das ist nicht richtig, das ist falsch, weil ich so aufgewachsen bin. Das ist halt was ich gelernt habe. Und ich kann das wieder und wieder und wieder tun und die Stimme wird leiser und leiser und leiser. Vielleicht fühle ich mich sogar irgendwann mal wohl damit. Aber diese Stimme vom inneren Kritiker, die ist nicht auf Wahrheiten basiert, sondern auf Dingen, die ich so gelernt habe. Zum Beispiel, wenn ich gelernt habe, man darf nicht stampfen. Und dann laufe ich mal schneller und stampfe und ich kriege ein schlechtes Gewissen, weil ich stampfe. Ich kenne keinen Bibelvers, der sagt, du darfst nicht stampfen. Von dem her gehen wir mal davon aus, das ist keine allgemeingültige Wahrheit. Aber viele dieser Dinge haben wir als Kinder gelernt, von unserem Umfeld, von unseren Bezugspersonen. Und diese Wahrheiten sind so unser Maßstab. Das sind so die Werte, die wir haben. Zum Beispiel, viele haben gelernt, du darfst nicht schreien. Oder du darfst nicht dich verteidigen. Oder gerade wenn man ein bisschen, wofür sage ich das denn jetzt, wenn man griechisch aufgewachsen ist, du musst deinen Teller leer essen. Aber ich glaube, das ist nicht mal so griechisch, das ist wahrscheinlich auch in der ganzen Kultur so. Und dann ist es so, du isst deinen Teller nicht leer und du hast ein schlechtes Gewissen. Also ich muss meinen Teller leer essen. Das sind alles nur Beispiele. Wir kommen gleich zu dem Punkt, der uns alle betrifft. Aber vielleicht hast du schon so ein Beispiel im Kopf, wo du sagst, oh ja, dieser Punkt zum Beispiel, das wurde mir beigebracht, muss aber nicht für alle richtig sein, gilt nicht für die gesamte Welt. So, es ist ganz wichtig, dass wir dadurch eine wichtige Sache merken. Und zwar, dass unser Gewissen nicht objektiv ist. Das heißt, dass unser Gewissen nicht immer die Wahrheit sagt. Und ich weiß, das ist ein gefährlicher Satz, weil vielleicht hast du direkt die Bibelverse im Kopf, wie Apostelgeschichte 23, wo Paulus sagt, Brüder, ich habe immer mit gutem Gewissen vor Gott gelebt. Hä? Dann sagt er doch, sein Gewissen war richtig, oder? Ich weiß nicht, also Paulus, sein Gewissen hat ihm auch gesagt, er soll die Christen verfolgen und am besten alle umbringen. Paulus, sein Gewissen hat ihm gesagt, halt die Jacken der Menschen, die Stephanus steinigen, das ist gut, unterstütz sie. Das war Paulus, sein Gewissen, das ihm gesagt hat, das ist gut. Würden wir jetzt alle unterschreiben, das ist gut? Nein, würden wir nicht. Paulus sagt, ich habe nach meinem Gewissen gelebt, aber weißt du, was Paulus verstanden hat? Paulus hat eine wichtige Sache verstanden, und zwar, dass sein Gewissen Jüngerschaft braucht. Dass sein Denken mit dem Denken von Jesus zusammenwachsen muss und dahin wachsen muss. Und dann kann unser Gewissen etwas sein, das uns dazu bringt, Gott mehr zu gefallen. Mein Gewissen kann die Stimme sein, die mir sagt, hey, du kannst das besser. Hey, du kannst da liebevoller sein. Du kannst das mit einer schöneren Art sagen. Das kann mein Gewissen sein und das ist großartig. Mein Gewissen kann aber auch das sein, das mir sagt, oh, das stört dich jetzt, das hat dich verletzt, aber du darfst es nicht sagen. Wenn du das sagst, ist jemand anderes traurig und dann darfst du es nicht sagen, weil du darfst keine Leute traurig machen. Und dann leiden wir oft unter diesem Schmerz, aber zusätzlich unter dem Druck von unserem Gewissen, dass wir nicht darüber reden dürfen. Und so kann unser Gewissen so oder so sein. Jemand hat mal gesagt, das Gewissen ist wie ein herrenloser Hund, es rennt dem nach, der halt am lautesten pfeift. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das lange nicht verstanden. Ich dachte immer, mein Gewissen ist irgendwie gleichzusetzen mit dem Heiligen Geist, der versucht mir zu sagen, wie ich ein guter Mensch sein soll. Und der Heilige Geist ist es, der mir die ganze Zeit sagt, iss dein Teller auf, iss dein Teller auf. Weil sonst ist Gott beleidigt. Oder der mir sagt, das und das darf man einfach nicht. So, du darfst keinen traurig machen. So, das hast du gesehen, dass es falsch ist. Das hast du gesehen, da braucht ein Mensch wirklich Korrektur oder jemand, mit dem er redet über das Thema. Du kannst die Person nicht sein. Du darfst nicht darüber reden, weil Gott bewahre, dass jemand traurig wird. Und jeder von uns hat andere Sachen gelernt. Jeder von uns glaubt, das ist das Gewissen, das ist das, was richtig ist. Und das kann problematisch werden. Wir wollen nämlich Jesus immer ähnlicher werden. Und das heißt, auch in dem Bereich dürfen wir zulassen, dass Jesus unser Gewissen eicht. Also festlegt, was richtig ist. Und das können wir machen, indem wir ihn darum bitten. Indem wir, wenn wir unser Gewissen hören, einfach fragen, hey Gott, kommt das von dir? Ist das ein Maßstab, den du für mein Leben hast? Oder ist das einfach irgendwas, was ich irgendwo irgendwann mal gehört habe und das mich jetzt eigentlich mehr oder weniger versklavt? Das mir wegnimmt, anstatt mir zu geben. Wir können dem auf die Schliche kommen, indem wir, und das ist einfach ein Vorschlag für dich, indem wir lernen, auf diese Stimme zu achten. Wenn du jetzt diese Woche einfach darauf achtest, welche Stimme höre ich? Was ist das, was in meinem Kopf passiert, wenn ich einkaufen gehe, das mache, das mache? Was passiert da in mir? Welche Stimme kommt da? Und oft aber auch welches Gefühl? Oft ist es kein ausformulierter Satz in meinem Kopf, der mir sagt, das war eine Katastrophe, du bist ein Versager. Oft ist es ein Gefühl, das mir sagt, weniger als andere. Ein Gefühl, das mir sagt, du bist schlechter als andere. Jemand anderes hätte das besser gekonnt als du. Und manchmal ist es eben nur ein Gefühl, aber wir dürfen darauf achten, weil nur wenn wir darauf achten und das wahrnehmen, können wir das auch vor Gott bringen und können das mit ihm besprechen und reflektieren und fragen, Gott, ist das was, was du über mich sagst? Ist das was, dem ich gehorchen sollte, woraufhin ich mich verändern sollte? Oder ist das vielleicht die Stimme des Verklägers, der mich Tag und Nacht verklagt? Und ich möchte mit dir einfach noch 3 Strategien besprechen, woran du merken kannst, das ist jetzt nicht die Stimme von Jesus, das ist nicht die Stimme meines Freundes, sondern das ist die Stimme des Verklägers. Und ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal gehört habe, war ich mega schockiert. Ich dachte so, hä? Das hört sich so christlich an alles. Das hört sich alles christlich an. Und ich habe einen Tipp für dich, und zwar, woraus diese Predigt kommt. Das ist von einem Buch, das Buch heißt Liebe XXL von Uwe Schäfer. Und ich kann es dir echt empfehlen, wenn du merkst, das ist ein Thema, mit dem du kämpfst, oder wo du jetzt merkst, da sollte ich vielleicht mehr reflektieren, dann kann ich dir dieses Buch auf jeden Fall empfehlen. Genau, weil der innere Kritiker, der kennt nur Schwarz-Weiß. Dieser innere Kritiker oder auch Verkläger, das griechische Wort, was da steht, ist Gatiroros. Und das heißt, das ist der in Kategorien denkt. Ja, also das, wo wir unsere Kategorien hernehmen, das ist von da abgeleitet. Und das ist ungefähr gleichzusetzen mit dem Schubladendenken. Der Verkläger, der Teufel, liebt es, dich in Schubladen zu stecken. Er liebt es. Weil wir alle wissen, wie schwer es ist, aus Schubladen rauszukommen. Und er hat nicht diese Hunderttausende von Schubladen und dann guckt er, in welche passt du am besten rein. Nein, er kennt Schwarz und Weiß, gut und schlecht. Es gibt nur die zwei. Kein Grau, kein Bunt, vergiss das. Es gibt gut und schlecht. Und wenn ich diese Stimme vom inneren Verkläger in meinem Kopf habe, laut werden lasse, dann ist es so, ich kann 9-mal eine gute Entscheidung treffen. Wenn ich beim 10. Mal eine schlechte Entscheidung treffe, komme ich gleich in diese Schublade. Ich mache immer schlechte Entscheidungen. Ich habe noch nie eine gute Entscheidung getroffen. Das ist die Stimme, die dann in meinem Kopf laut wird. Dieses, du bist ein Versager. Schon wieder nicht geschafft. Schon wieder nicht. Wie oft musst du das falsch machen, damit du es lernst? Das heißt, man wird komplett darauf reduziert, was man schlecht macht, falsch macht, wo man Fehler macht. Und ich weiß, das kommt jetzt vielleicht überraschend, aber unser ganzes Leben lang werden wir Fehler machen. So traurig es ist, so sehr wir uns wünschten, diese Heiligen sein zu können, die nie wieder was falsch machen. Das ist auf jeden Fall immer mein Wunsch gewesen, so dieses perfekte Ideal zu werden. Irgendwann mal musste ich verstehen, das gibt's nicht. Nicht, solange wir auf der Erde sind. Aber ich kann herausfinden, kann es sein, dass in meinem Kopf dieser innere Kritiker ist, dieser Verkläger, der jedes Mal, wenn ich was falsch mache, das zum Einzigen macht, was ich bin. Und auf einmal bin ich nur mein Fehler. Weil weißt du, so wunderschön, wie wir oben gelesen haben in 2. Johannes, da steht es ganz klar, und wenn jemand sündigt, da steht nicht, und sollte jemand sündigen. So diese 3 unteren Prozent der Christenheit, die es halt immer noch nicht auf die Reihe kriegen. Nee, da steht nicht, sollte oder falls mal jemand sündigt, sondern wenn jemand sündigt, dann, wenn das passiert, weil es wird passieren, dann haben wir einen Fürsprecher beim Vater, den Gerechten. Dann, wenn jemand versagt, kein Drama, keine Panik, wir müssen nicht draußen rumrennen und um Hilfe schreien. Nein, dann, wenn das passiert, dann haben wir einen Fürsprecher. Und der sagt, hey, weißt du was, war vielleicht nicht gut, ich stehe immer noch bei dir. Ich bin immer noch für dich. Du bist nicht ein Fehler. Du bist nicht ein Versager. Ich bin bei dir, ich bin mit dir, weiter geht's. Wir haben einen Fürsprecher, aber wir haben auch diesen Verkläger, der leider auch irgendwie, ich weiß nicht warum, aber immer noch anwesend ist, so ein Mist, der einfach nur schwarz-weiß sieht. Und wenn ich durch diese Strategie vom inneren Kritiker oder vom Verkläger, wenn das die Strategie ist, die bei mir zieht, dann sehe ich auch alles schwarz-weiß. Alles oder gar nicht. Entweder ich werde der berühmteste Prediger in der Gemeinde oder ich bin halt schlecht. Ich sollte es lassen. Entweder ich habe die beste Stimme für den Lobpreis oder ich sollte es lassen. Ganz oder gar nicht. Weil wenn es jemanden gibt, der besser ist als ich, dann soll es doch die Person machen. Wieso will Gott dann meinen Dienst? Wieso sollte ich ihn dann damit blamieren? Und dann kommen natürlich noch unsere christlichen Sprüche damit, gell, und Demut und so weiter. Und wir leben voller Anklage jeden Tag. Und das Schlimme ist, diesen Reden können wir nicht entkommen, weil es in unserem Kopf ist. Dieser innere Kritiker ist so gnadenlos. Und oft geraten wir in so ein Panikorchester, weil wir einfach nur noch diese Stimme hören. Es hat einmal nicht geklappt, es wird nie klappen. Diese Beziehung ist gescheitert, ich werde niemals eine gute Beziehung haben können. Mit dieser Freundschaft hat es nicht geklappt, ich werde niemals eine gute Freundschaft haben können. Und so sind das Sprüche, die uns einfach in unserem Kopf, manchmal eben nicht nur Sprüche, sondern auch Emotionen, die uns so überwältigen und uns jede Freude nehmen. Eine zweite Strategie sind Verallgemeinerungen. Das ist auch eine Strategie von unserem inneren Kritiker, mit der er zu uns redet. Und da sind diese Worte ganz groß: nie, immer, alles, nichts. Nie klappt das. Nie kann was bei mir funktionieren. Kennt ihr das, wenn man sich beim Einkaufen in eine Reihe einordnet zum Bezahlen und dann immer die, wo ich stehe, ist die langsamste. Immer an der Schlange, an der ich stehe, vergisst jemand seinen PIN. Jedes Mal. Immer. Immer, immer, immer. Diese Sätze, das sind die, wo auch der innere Kritiker in uns uns eine Sache versucht klarzumachen, und zwar schlecht. Es gibt diese zwei Boxen, die guten Menschen, die schlechten Menschen. Die glücklichen Menschen, die unglücklichen Menschen. Die, die halt Glück haben, weil Gott sich die Zeit nimmt, ihnen den Weg zu bahnen an der Schlange im Supermarkt. Und die, wo so in deine Richtung gehören, die, wo halt immer an der langsamen Spur sind auf der Autobahn. Die, wo halt immer, 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 immer. Diese Wörter, das sind so, das ist auch diese eine Strategie, wo du darauf achten kannst, hey, ist das vielleicht die Art, wie der innere Kritiker mich verklagt. Und die letzte Strategie, wo ich mit dir heute drüber reden möchte, und dann beenden wir auch schon. Die letzte Strategie, und das ist, glaube ich, die, wo für uns als Christen am schwierigsten ist, zu definieren. Die letzte Strategie, wie der innere Kritiker uns fertig macht, ist Überverantwortlichkeit. Oh, ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Als ich das erste Mal gehört habe, Überverantwortlichkeit, kam gleich so in mir so ein Nein, Überverantwortlichkeit ist christlich. Es ist gut, wenn man Verantwortung übernimmt für andere. Dazu hat Gott uns berufen. Und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so dieses Trotzkind hervorruft wie bei mir, aber lass mich ausreden, okay? lass uns da gemeinsam einfach kurz reingehen. Weil Gott hat was Wunderbares gemacht, als er jedem Menschen Verantwortung für sich gegeben hat. Jeder Mensch trägt zuallererst Verantwortung für sich selber. Und ich weiß, es gibt Eltern, die haben Verantwortung für ihre Kinder und Lehrer, die haben Verantwortung für ihre Klasse und. Alles klar, ich weiß. Trotzdem, am Ende des Tages trägt jeder für sich selber die Verantwortung. Und was ich so interessant finde, das wusste ich auch nicht, ich habe das immer diese Schilder gesehen, Eltern haften für ihre Kinder. Und ich dachte immer, oh, die armen Eltern, was wenn das Kind jetzt einfach entscheidet, runterzuspringen von diesem Klettergerüst und Gott, stell dir vor, man hat auch noch zwei Kinder, denen man hinterherrennen muss. Man landet im Knast, aber sofort. Wie kriegt man das auf die Reihe? Und dann irgendwann mal habe ich gehört, dass das überhaupt nicht stimmt, weil am Ende des Tages kann niemand so diese Verantwortung tragen für jemand anderes. Und das ist auch im Gesetz klar, dass wenn dein Kind von irgendwo runterspringt und sich was bricht, wirst du dafür nicht ins Gefängnis kommen. Klar, weil du die Person mit dem Geldbeutel bist, bist du die Person, die zahlt dafür. Trotzdem macht dich keiner verantwortlich und sagt dir, was bist du für ein unfähiger Mensch? Aber das ist genau, was der Verkläger in unserem Kopf macht mit der dritten Strategie. Jemand anderes entscheidet sich schlecht, ich bin aber schuld. Und es wird ganz, ganz schmerzhaft, wenn es um Kinder geht, natürlich. Ich meine, ich sitze oft mit Eltern da, wenn dann die Kinder schlechte Noten bringen. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ich habe so viele Erziehungsbücher gelesen. Hey, die Mama kann noch 10 Bücher lesen, wenn das Kind nicht lernen möchte. Wenn das Kind eine Lernschwäche hat. Ich weiß, darüber will man gar nicht reden, aber das gibt's alles. Die Mama kann nichts dafür und der Papa kann nichts dafür. Die können noch so gut erziehen. Das sind vielleicht die besten Eltern auf der ganzen Welt. Das ist genauso, wie wenn ein Kind entscheidet, es möchte Drogen ausprobieren. Die Eltern haben nicht versagt an dem Punkt. Aber das Schlimme ist, wenn ich versuche, mich zurückzuerinnern, was habe ich falsch gemacht? Dir werden Sachen einfallen. Dir wird zu 100% etwas einfallen. das hätte ich anders machen sollen. An dem Tag, da war ich, das war vielleicht ein bisschen ungerecht, wie ich so und so mit dem Kind geredet habe. Dir wird etwas einfallen. 100% garantiert. Weil so großartig du als Mama oder Papa bist, du bist trotzdem ein Mensch. Und jede Entscheidung, die dein Kind ab einem gewissen Alter trifft, trifft es alleine. Und es ist so, so schmerzhaft für mich zu beobachten, wenn Eltern sich dafür verantwortlich machen, was ihre erwachsenen Kinder tun oder nicht tun. So, so schmerzhaft. Und die Eltern leiden und tun sich selber dafür so viel Schuld geben. Und das ist aber nicht nur in Eltern-Kind-Konstellationen. So oft ist das in Gemeinden auch zu sehen. Überall, wo wir versuchen, anderen zu helfen und ihnen zu dienen, übernehmen wir ja ein Stückchen Verantwortung in einem Hauskreis, egal wo, in der Gemeinde. Und das ist nicht das, was das Schlimme ist. Das Schlimme ist, wenn ich glaube, dass ich mehr Verantwortung, wenn ich in meinen Augen mehr Verantwortung trage als jemand anderes. Und ich muss euch ehrlich sagen, das ist der Punkt, mit dem ich am allermeisten kämpfe. Ich weiß ganz genau, diese Stimme, das ist die Strategie, die der Feind bei mir jedes Mal abzieht. Jedes Mal. Und damit ist er super erfolgreich, weil ich Gott so gerne diene und weil ich mittlerweile so viele Sachen gemacht habe. Und immer wenn ich höre, jemand, den ich in die Gemeinde gebracht habe, erlebt das oder das oder das, dann sitze ich da und denke, oh Gott, was habe ich nur getan? Wieso habe ich den Menschen nur dahin gebracht? Wie konnte ich nur? Warum? Und ich liebe es, wenn alle Menschen um mich herum immer wieder sagen, so, hä, die sind erwachsen. Die entscheiden das doch selber. Wenn es denen da schlecht geht, können die doch gehen. Aber in meinem Kopf sagt mir der Verkläger was ganz anderes. In meinem Kopf sagt mir der Verkläger, du hast sie dahin gebracht. Du hast das und das gemacht. Richtig blödes Beispiel. Und ich weiß, wenn man es sagt, dann hört sich das so unlogisch an. Aber wenn ich zwei Menschen miteinander vertraut mache und die entscheiden zu heiraten und die kommen durch Höhen und Tiefen, aber haben irgendwann mal halt im Leben eine Krise zusammen. Jetzt ratet mal, wer da sitzt und eigentlich schuld ist in meinem Kopf. Ich habe diese Ehekrise hervorgerufen. Und es ist vielleicht in deinem Kopf so lächerlich, aber weißt du, der Verkläger, er hat seine Strategien und bei jedem sieht das anders aus. Und es ist vielleicht kein ausformulierter Satz. Ja, ich glaube nicht, Thomas und Birgit, die zwei streiten jetzt nur wegen mir. Ja, das ist nicht der Satz, der in meinem Kopf ist. Es ist ein Gefühl von Schuld, das mich ganz klar begleitet. Und es ist natürlich immer wieder schwer herauszufinden, hey, weißt du was, das ist nicht der Heilige Geist. Gott macht dich nicht verantwortlich in dem Moment für das Leben von den beiden oder für das Leben von deinen Kindern oder sonst was auch immer. Und wir dürfen da in diese Freiheit kommen und herausfinden, hey, was ist die Stimme vom Heiligen Geist? Die Stimme von meinem Fürsprecher? Die Stimme von meinem Anwalt? Weil er spricht für mich und nicht gegen mich. Und ich finde es so schön, dass wir in diesen Prozess reingehen dürfen und bist da bestimmt schon höchstwahrscheinlich und Gott sei Dank viel länger drin als ich, wo man versteht, hey, mein Gewissen ist nicht immer der Heilige Geist. Die Stimme, die ich höre, ist nicht immer von Gott. Und ich muss herausfinden, was ist der Verkläger, was ist der Fürsprecher. Und weißt du, der Heilige Geist hat kein Problem damit, dich zur Umkehr zu bewegen oder dir zu sagen, oh, guck mal, das und das, da möchte ich mal mit dir drauf gucken, ich möchte das an dir verändern, ich möchte dich da mir ähnlicher machen. Du kennst den Bibelvers, wo steht, dass wahre Reue, die vom Heiligen Geist hervorgebracht wird, dass sie zu Umkehr führt. Weißt du, aber das kann nur der Heilige Geist machen. Dieses Bedauern, ich habe was falsch gemacht, und dann umkehren und es besser machen, das macht der Heilige Geist. Aber das, was wir oft erleben, dieses diese Stimme, oh, du bist einfach ein Versager. Nie kannst du in der richtigen Schlange stehen. Nie kannst du, Punkt, Punkt, Punkt. Nie kannst du so oder so reagieren. Im Beispiel von den Kunden in den Bordellen, nie kannst du da wegbleiben. Ja, diese Stimme hat noch keinem geholfen, umzukehren. Diese Stimme hat noch keinem geholfen, Jesus ähnlicher zu werden. Und nur ein schlechtes Gewissen wird dich niemals zur Umkehr bringen, niemals Jesus ähnlicher machen. Das ist das, was nur Gott machen kann, was nur seine Stimme machen kann. Und ich bete, dass Gott uns allen das so klar beibringt und so stark hilft im Alltag, das herauszufinden. Welche Stimmen höre ich die ganze Zeit in meinem Kopf? Welche Gefühle bringen welchen Glauben über mich hervor? Weil wenn ich dem Verkläger Raum gebe, wird es das Schwerste auf der Welt, mich selber zu lieben. Weil der Verkläger lässt kein gutes Haar an mir. Ich bin nie gut genug, nie liebevoll genug, nie christlich genug. Ich habe nie lang genug gebetet. Noch nie in meinem Leben habe ich lang genug gebetet. Noch nie in meinem Leben habe ich lang genug gefastet. Noch nie in meinem Leben habe ich lang genug Bibel gelesen. Das ist die Stimme des Verklägers. Und ja, ich möchte mit euch beten. Jesus, wir danken dir so, so sehr, dass du unser Anwalt bist. Dass du für uns bist und nicht gegen uns. Wir danken dir, dass du die Kraft hast, uns zu verändern durch deine Liebe und nicht durch deine Kritik. Nicht dadurch, dass du uns sagst, wie schlecht wir sind, verändern wir uns, sondern durch deine Liebe und Annahme, durch deine Umarmung. Und Herr, wir beten, dass du uns wirklich diese Woche die Augen ganz besonders öffnest dafür, wo wir dem inneren Kritiker, wo wir dem Verkläger Glauben schenken, wo wir ihn zulassen und Ja sagen dazu, zu dieser Stimme, die uns sagt, du bist schlecht. Du bist schlechter als, du bist nicht würdig. Herr, wir beten, dass du uns da deine Weisheit schenkst, zu unterscheiden. Und wir beten, dass du uns in eine ganz neue Liebe für uns selber führst. Wir beten, Jesus, dass du als unser bester Freund uns zeigst, wie du uns siehst, damit wir uns selber lieben können. Damit wir auch andere lieben können wie uns selbst. Herr, wir beten, dass du Heilung in unsere Herzen bringst. Da, wo wir jahrzehntelang der Stimme des Lügners und des Verklägers geglaubt haben, dass du da mit deiner Wahrheit reinkommst. Wir danken dir, dass wir dir so wichtig sind, dass du das gerne machst. Wir lieben dich, Jesus. Amen. Amen.